und willkommen zum Log-Podcast mit Sippy und
Busch.
Ja, heute Thema Skype hier. Wir sind gerade noch in Gaia, machen uns aber langsam auf den Weg Richtung Skype hier. Und ja, Busch, was benötigen wir denn dafür?
Für den Weg nach Skype hier benötigen wir erstmal, also die Crew benötigt einen Southbird. Und den sucht sie noch auf der Insel Jaya in den Urwäldern da im Dschungel.
Wo finden wir den? Hast du gerade gesagt.
Ja, habe ich ja gesagt, im Wald da auf Jaya. Da suchen die den halt. Und es gibt halt verschiedene, das war so ein kleiner Gag dort, da gibt es halt verschiedene Vögel, glaube ich, und die suchen halt genau den und der verarscht die so ein bisschen. Aber letztendlich können die den Southbird doch fangen. Und der zeigt ihnen dann die Richtung, wo der Nockarkstream, glaube ich, nach umfliegt, ne?
Irgendwie so. Ja, also, falls man das am Namen noch nicht gehört hat, Southbird heißt er, weil er halt mit seinem Kopf nur nach Süden gucken kann, wo sich halt Ruffy mega drüber lustig macht und den immer wieder in eine andere Richtung packt den Kopf und er bimmelt dann wieder so zurück, so brrrr, und bingelt dann halt so zurück Richtung Süden, weil der Knock-Up-Stream halt südlich von der Insel Gaia.
Jaya.
Ist. Und ja, dann.
Ja, dann
fahren die Richtung Süden.
Dann fahren sie Richtung Süden, machen sich noch die Flying Lamp, pimpen die so ein bisschen auf, damit sie fluggerecht ist für den Knock-Up-Stream. Verabschieden sich noch von Maron Cricket, was ich letztens, glaube ich, öfters falsch gesagt habe, ich bin nicht sicher. Ich meine schon, ich habe da öfters das Falsche gesagt, egal. Bei den Namen kann man da durcheinander. Auf jeden Fall machen sie sich auf den Weg zum Knock-Up-Stream. Und während sie da langsam der Stream sich so aufbaut, also das Meer wird unruhig und es wird
da,
langsam...
Da gucken ja diese komischen Taucher, gucken ja bei den unterirdischen Strömungen, wie es genau da aussieht.
Genau, und man sieht auf jeden Fall, etwas weiter im Hintergrund sieht man noch die Piratenbande von Blackbeard tatsächlich, die es anscheinend auf Ruffy und die Crew abgesehen hat. Aber bevor die sich den annähern können, taucht schon der Knock-Up-Stream auf und bläst die Crew quasi nach oben. Und Blackbeard und seine Kameraden sind zu spät gekommen, um Ruffy zu fangen oder was auch immer er vorhatte.
Ja, der wollte den ja fangen, weil der 100 Millionen Berry teuer ist. Und das wusste Ruffy bis zu dem Zeitpunkt ja gar nicht.
Genau.
Wegen der Aktion auf Alabaster.
Ja.
Und Zorro wusste halt bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, dass er ein Kopfgeld überhaupt hat.
Ja. Das finde ich auch interessant, weil Ruffy hat ja Blackbeard dann auch gesagt, dass er nur 30 Mille wert wäre, 30 Millionen wert wäre, was er halt gar nicht war zu dem Zeitpunkt. Der war schon höher wert. Also hat sich alles irgendwie so ergeben.
Leicht paradox, dass er das nicht wusste.
Na gut, aber passt auch zu Ruffy
halt. Ja. Er interessiert sich halt gar nicht so für sich selber, sondern also diesbezüglich ist ihm das halt einfach egal. Er will halt er hat sein Ziel, er will dahin.
Ja.
Und was halt bis dahin passiert, ist eigentlich scheißegal.
Ja, genau.
Ja, und jetzt sind wir beim Knock-Up-Stream Richtung oben. Und was passiert da?
Sie fliegen dann quasi hoch. Sie schaffen es mit Namis Navigationstechniken da halt hochzukommen. Und dann landen sie vor dem Heaven's Gate, heißt es glaube ich sogar. Dem Himmelstor in Skype hier, direkt davor. Und treffen da eine ältere, schreckliche Dame, die ihnen sagt, dass sie dies und das bezahlen müssten, um überhaupt passieren zu können.
1 Milliarde Exol pro Kopf. Das sind 7 Crewmitglieder. Also 7 Milliarden Exol.
Ja.
Das ist schon eine Summe, ne?
Schon eine Summe. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel das in Berry war, aber 700.000. Okay, dann sie weigern sich, glaube ich, das zu bezahlen und werden dann bestraft. Oder treffen sie noch auf Gunford?
Nee, die sagen, also die Alte sagt ja, nee, ihr könnt doch einfach so durch und verarscht die damit so ein bisschen, lockt die in so eine Falle.
Ach ja, genau, stimmt, die Falle, ja. Die werden dann halt quasi von so einem riesen Sonderhummer-Express abgeführt und dieser Sonderhummer-Express bringt sie direkt an den Angel Beach. Ne?
Ja, an den Angel Beach. Da kriegen wir gerade eine Nachricht.
Oh.
Außenreporter Johnny ist da.
Ja. Hallo, Sippy.
Hallo, Johnny.
Hallo?
Hörst du uns?
Hallo Busch.
Hallo.
Ja, ich höre euch super. Ja, am Angel Beach, wunderschönes Wetter, wunderschöne Konditionen. Ich habe gerade einen riesigen Hummer vorbeilaufen sehen, keine Ahnung, was er macht. Mehr kann ich euch ehrlich gesagt noch nicht sagen zu diesem Zeitpunkt. Ich würde mal sagen, wir hören uns später dann nochmal, okay? Ich gebe jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Okay, danke schön, Johnny.
Dankeschön.
Ja, da haben wir Live-Reporter live vor Ort am Angel Beach. Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen mehr.
Ja, müssen wir mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall in der Handlung, kommt er auf jeden Fall noch mal ein paar Mal vor, denke ich mal. Auf jeden Fall kommen sie dann am Angel Beach an und treffen dort auf Konis und ihren Papa, ja. Und den kleinen Wüstenfuchs Shu, das Haustier von Konis. Und Konis erklärt ihn quasi so ein bisschen, wie Sky Island funktioniert oder was hier die Gesetze sind und was es überhaupt mit der Insel auf sich hat. Und sie haben auch verschiedene Sachen entdeckt, nämlich Diale. Und diese Diale sind besonders auf Skype hier beliebt. Und sie benutzen jetzt auch selber Diale schon mal. Und Ruffy, glaube ich, fährt sogar alleine mit so einem einen Gerät, von einem Dial betriebenen Gerät, nämlich dem Waver. Das ist so ähnlich wie ein Moped, aber nur fürs Wasser. Oder fürs Wolkenmeer. Und ich glaube, Ruffy fährt damit halt herum. Oder Nami. Auf jeden Fall, einer von beiden fährt damit herum und
Nami fährt damit ja rum und fährt bis zum Upper Yard, also diese riesige
Insel. Ja, genau, stimmt. Mhm.
Und ja, Ruffy ist, glaube ich, 2 Sekunden damit gefahren, direkt auf die Fresse geflogen ja. Und musste dann rausgefischt werden, wo Chopper erstmal reingesprungen ist.
Ja, das ist auch
so. Und gut. Dann musste er dann auch nochmal gerettet werden. Und dann wurden die halt gerettet.
Ja, aber hat sich alles noch so gut ergeben und auf jeden Fall kommt danach irgendwann die Polizei von Skype hier. Und
die Himmelspolizei?
Die Himmelspolizei, genau. Und sagt ihnen halt, dass sie quasi eine Bestrafung verdient hätten, denn sie hätten ja die Zeche geprellt dort bei der alten Oma. Und ja. Und deswegen müssen die halt jetzt bestraft werden, aber Ruffy und Co. sind halt viel zu stark für die und verprügeln die locker easy. Und danach werden sie halt dazu, glaube ich,
Ne, die robben ja auch immer irgendwie so von A nach B, ne? Die laufen ja nicht, die robben.
Ja, die robben, die sind.
Warum auch immer? Ich glaube, wird das aufgeklärt?
Das ist irgendwie so ein komischer kultureller Dingsbums,
keine kultureller Ahnung. Unterschied der Polizei, die robben da von A nach B.
Ja.
Und ja, dann wurde die Polizei besiegt. Und was passiert dann?
Ich glaube, danach steigen sie nochmal auf die, steigen ein paar Leute auf die Flying Lamp und die anderen bleiben da bei Konis. Und während das passiert, kommt halt dieser Roma-Express, der dann die Flying Lamp samt Crew verschleppt nach zum Upper Yard, den wir vorhin schon angesprochen haben. Und der Rest der Crew besteht halt nur noch aus Ruffy, Sanji und Lysop. Und diese wollen sich jetzt natürlich aufmachen, um ihre Crew zurückzuholen. Und Konis möchte ihnen dabei helfen, allerdings fällt sich ein bisschen komisch und Ruffy bemerkt das. Denn scheinbar ist es nicht so cool, Verbrechern zu helfen, anderen Verbrechern wieder aus der Patsche zu helfen. Und ja, Konis entgeht nur knapp der Strafe Enels, der hier quasi als das Oberhaupt des ganzen, der ganzen Insel oder des ganzen Staates, würde ich sogar sagen, fungiert. Nämlich er ist der Gott, selbsternannte Gott dort. Und was er sagt, ist Gesetz. Und wer sich dem widersetzt, der wird einfach mal ausgeschaltet. Denn Edel hat besonders starke Fähigkeiten, die halt einige Leute ganz schnell töten könnten. Naja, aber
das ist nicht so gut, ne? Dass sie getötet werden.
Es ist auf keinen Fall so gut. Und ich glaube, genau, Konis und Ruffy und Co. kommen dann halt an dem Hafen dort an. Und Konis bietet ihnen ein Boot an. Aber während das passiert, macht sich so ein Verrat schon von Konis irgendwie breit. Und ja, was dann passiert? Moment, ich höre gerade was. Ich glaube, unser Außenreporter unser Außenreporter ist wieder da. Kann das sein?
Ja, hallo, Busch?
Ja, hallo, Johnny?
Ja, hallo?
Ja, was ist denn? Irgendwas braut sich doch da am Himmel auf, oder? Irgendwas kommt doch da. Da ist doch, ich sehe doch irgendwas.
Ja, Busch, hört man mich?
Ja.
Sippi?
Ja.
Okay, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, genau, ich hab hier gerade ein Sky Eis, mega lecker, Engelsblau und Wolkenvanille, genau, das kann ich euch nur empfehlen, mega lecker. Auf jeden Fall liegt hier denn gerade so eine Piran. Was ist denn, was? Okay. Ich sehe gerade, Leute, der Himmel wird ein bisschen dunkel. Der wird dunkler, da kommt was runter, das blitzt und... Oh, nichts passiert irgendwie, keine Ahnung. Ist direkt auf dieses kleine Engelmädel, keine Ahnung, wer das ist, zugedüst und wurde einfach gerettet von diesen Gummimenschen. Krass. Also, ja, hier ist nichts weiter passiert irgendwie, aus Wunderhand. Ich gehe wieder zurück in angeschlossene Funkhäuser. Krass.
Ja. Ja, das... Die Kacke am Dampfen, oder... Die Blitze eher gesagt. Mhm. Und was machen wir jetzt?
Ja, jetzt ist Kunis auf jeden Fall dankbar, dass Ruffy sie...
Ja, wäre ich aber auch, wenn mir jemand das Leben gerettet hat.
Ne? Ja, kann man schon mal dankbar sein, auf jeden Fall. Und sie beschließt ihnen dann doch noch zu helfen, auch wenn es Ärger von Gottpapa Enel geben könnte.
Gottpapa Enel.
Ja, auf jeden Fall kriegen die drei dann ein Boot und machen sich dann auf dem Weg auf diesen... das hat auch so ein... Sie ist nicht Candy Road. Es hat irgendwo einen bestimmten Namen. Sky Road, kann das sein?
Sky Road. Milky.
Genau, Milky Way. Es ist, glaube ich, sogar Milky Way, tatsächlich.
Milky Way.
Genau, irgendwas Süßes. Dann gehen sie halt auf dieser Wolkenstraße, fahren sie mit dem Boot herum Richtung Upper Yard. Und während das geschieht, sieht man noch, wohin die anderen Teile der Crew verteilt wurden. Die bestehen ja aus... Robin, Zorro, Nami und Chopper.
Ja, und die sind an diesem komischen Opferaltar.
Genau, die sind an diesem komischen Opferaltar. Und
die auch nicht rauskommen, weil überall die Haie hin und her schwimmen. Und dann versuchen die alle halt an Festland zu kommen.
Genau, aber Chopper bleibt bei dem Boot, weil er irgendwie zu viel Schiss hat, glaube ich. Und nur Nami, Robin und Zorro machen sich da auf den Weg. Und da kommt eine absolut geniale Szene von Zorro. Die kannst du gerne erläutern, Sippi, wenn du willst.
Und zwar geht es in der Szene darum, dass Zorro sich mit der Liane zum Festland schwingt und dabei halt wie Zorro durch die Gegend ruft und sich durch die Gegend schwingt.
Wie so ein Tarzan,
Wie Tarzan, also es ist so unglaublich lustig. Und ja, jetzt sind wir auf dem Festland. Und da kommt dann auch schon Das nächste Thema.
Wir können aber mal zurück switchen zu anderen Gang. Die macht sich halt, da sind auch ein paar lustige Szenen, nämlich wie Ruffy versucht, glaube ich, Sanji und Zorro zu imitieren, glaube ich. Oder Lysop und, genau.
Der imitiert da, glaube ich, alle, ne?
Genau. Und Sanji findet das halt gar nicht lustig und verprügelt den dafür. Und, auf jeden Fall sind sie dann halt weiter auf dem Weg zum Upper Yard und dort treffen sich halt auch verschiedene Türen oder Eingänge zum Upper Yard und sie wählen dann halt eine dieser vier Türen, das sind nämlich oder drei?
Ich meine, das sind vier Türen, einmal die Prüfung der Schnüre, die Prüfung des Metalls, Prüfung des Giftes, Prüfung der Sümpfe und Prüfung der Bälle.
Prüfung der Bälle, genau.
Die und alles klingt halt voll scheiße und voll schwer und keine Ahnung was und die nehmen halt die Prüfung der Bälle, was, glaube ich, auch nicht so easy ist.
Nee, das
weil ja. Da treffen sie auf...
Ich nenne jetzt einfach Hotori, ich meine, so heißt er auch, aber ich bin nicht ganz sicher. Hotori und Satori, ich glaube,
das ist ein Mann?
Ja.
Echt?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig.
Ich dachte immer, das wäre eine Frau, aber ist auch egal.
Ja, auf jeden Fall treffen sie dann halt auf den und der macht ihnen halt das Leben zur Hölle, weil diese Prüfung der Bälle, diese Bälle sind quasi Überraschungseier, die halt explosiv sind und die schweben quasi in der Luft und wenn sie auf einen treffen, dann explodieren die Bälle. Und tatsächlich ist dieser Kampf deutlich schwerer als gedacht für die drei, denn sie werden vom Boot abgetrieben und sie müssen sich halt gegen diese Bälle wehren und haben dort einige Schwierigkeiten mit diesem Kollegen, der ein Priester von Enel ist. Enel hat verschiedene Kommandanten, kann man sagen, die als Priester fungieren und dieser Hotori oder Satori ist einer von diesen Priestern. Und gegen den kämpfen sie dann und mit einigen Listen können sie dann doch noch den bezwingen und können weiterfahren. Und währenddessen wieder zurück zu der Gang wir können erstmal bei Chopper bleiben. Chopper hat da Schiss, weil er weiß nicht, was mit den anderen passiert. Und ich glaube, in der Zeit, wo Chopper da rumgammelt, kommt Shura an die Flying Lamp, die auf so einem Tempel ist, quasi.
Prüfung der Schnüre, glaube ich.
Prüfung der Schnüre, ja.
Der Priester.
Genau. Und Shura attackiert darauf Chopper.
Chopper.
Genau, und Chopper wird allerdings von Gunford gerettet, den sie davor irgendwo schon mal getroffen haben. Und Gunford bezahlt aber dafür mit einem hohen Preis, denn er ist danach erstmal für längere Zeit außer Gefecht gesetzt und wird dann halt noch von Chopper bisschen gepflegt auf der Flying Lamp. Und ja, dieser Kampf ist, weiß nicht, ging halt so eine Weile. Ich glaube, Chopper hat zuerst versucht, dagegen anzukämpfen, aber schafft es nicht und dann kommt er ganz voll und rettet ihn so. Aber ja. Gut, auf jeden Fall hat Chopper dann auch noch einen Priester besiegt mit Hilfe von Gunford. Da sind halt noch dann andere, zwei andere. Und ja.
Das dieser hat wie heißt die?
Welche? Motori oder?
Motori. Den hat Sanji besiegt, ne?
Sanji mit der Hilfe von Ruffy, glaube ich,
Ja,
irgendwie
mit der
so.
Hilfe von Ruffy und Lysop
Genau.
hat der die besiegt. Dann den.
Es gibt noch Ohm und es gibt noch Gedatsu. Gedatsu war der, gegen den später. Genau, Chopper gekämpft hat, können wir gleich noch zukommen. Und oben ist der, gegen den, glaube ich, Zaun gekämpft hat, mit diesem komischen,
Diesen Metall.
ich glaube, Metall und mit dem Hund. Holly hieß der.
Ja.
Oder Holy. Ich weiß
Ja.
nicht, wie er im Deutschen hieß. Er heißt auf jeden Fall im Englischen Holly, der Hund. Und gehen wir erstmal zurück zu Zoro und der Crew. Die sind ja erstmal auf dem Ferry Upper Yacht gelandet. Und sie gehen ein bisschen so durch den Dschungel. Und ich glaube, in der Zwischenzeit werden sie irgendwann auch getrennt. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz so
Da
sicher.
kam doch diese Riesenschlange.
Genau, die Riesenschlange kommt und
Trennt die und frisst Ruffy.
ich glaube auch, ja, Ruffy kommt auch irgendwann. Genau, Ruffy kommt, genau, die Gang um Ruffy, Sanji und Lissop kommen auch irgendwann da an und trennt sich da auch anscheinend irgendwie wieder. Und Ruffy geht halt alleine herum und dann trifft er auf diese Schlange und die Schlange frisst ihn einfach so.
Aber davor haben die sich ja alle irgendwann mal wieder gesehen, ne?
Ich glaube nicht alle tatsächlich. Die haben halt nur getrennt irgendwie, sind halt umhergegangen.
Ja.
Auf jeden Fall werden die halt alle voneinander getrennt. Und Ruffy, warte, lass mich kurz überlegen. Ich meine genau, Lysop und Sanji sind noch auf dem, bleiben noch bei dem Flying Lamb und Ruffy geht da alleine irgendwie
Nami
los.
ist ja auch da und die kriegen dann ordentlich Besuch von Enel, ne?
Genau. Enel kommt dann halt auch noch aufs Schiff an und Sanji versucht, glaube ich, gegen Enel zu kämpfen, aber er hat überhaupt keine Chance gegen den.
Robin erkundet in der Zeit die alte Stadt Shandora.
Genau.
Chopper ist bei diesen komischen Sumpfwolken.
Ja, Chopper macht sich auch auf den Weg
Ja,
irgendwann.
und wo Zorro ist, weiß er selber nicht.
Ja,
Also.
Zoro verläuft sich. Irgendwann landet Zoro dann plötzlich auch in der Nähe vom Giant Jack, diese riesige Bodenranke in Skypiea, die halt nach dieser Märchensage halt. Jack and the Beanstalk oder ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, Jack und die Bohnen, irgendwas.
Ja.
Genau, da kommt er halt an und kämpft irgendwann gegen diesen Hohepriester Ohm. Und
Das ist die Prüfung des Metalls, ne?
genau, Prüfung des Metalls müsste das sein, ja.
Das fand ich aber auch einfach so krass, dass Chopper so einen ultraschweren Kampf alleine gewinnen durfte.
Ja, aber gut, die Voraussetzung war noch, er hat halt gegen Idioten gekämpft, ne?
Aber
Das.
wenn man, ja, er ist halt schon ein Idiot, aber wenn man jetzt überlegt, so ein Chaozu hätte bei Dragon Ball so einen Kampf nicht gewinnen
Nee, auf keinen
dürfen.
Fall. Das wäre halt.
Aber so ein Chopper, der nicht locker, aber er hat ihn halt gewonnen. Das war irgendwie so was krass, obwohl der relativ stark halt wirkte.
Genau, und Chopper hat, glaube ich, das letzte Mal da auch Brainpod eingesetzt, was eigentlich eine super starke Fähigkeit ist, nämlich die Schwächen des Gegners herauszufinden. Und ich glaube, der hat da auch herausgefunden, was bei Gedatsu irgendwie falsch läuft. Und der hat den halt da quasi verarscht und der hat Gedatsu mit seinen eigenen Waffen geschlagen, quasi. Was auch ziemlich clever war. Und durch diese Vorfälle landet Gedatsu dann irgendwann außerhalb von Skypiea und landet tatsächlich irgendwann im Blauen Meer. Später.
Aber wer gewinnt denn gegen den Typen mit den Schnüren?
Gegen den mit den Schnüren. Die Schnüre war doch Shura. Das war doch der, auf dem den
Ja.
gegen den Chopper gekämpft hat.
Ja,
Zuerst.
gegen den hat Chopper gekämpft,
Aber
aber er hat nicht gewonnen. Gunford hat.
Gunford hat gegen ihn gewonnen, aber hat selber dafür halt eingesteckt und der lag halt dann im Schiff.
Naja, Viper hat doch gegen den gewonnen. Die ganzen Shandora-Leute sind doch in den Upper Yard rein und Viper hat mit seinem React. Dial ihm volle Möhre einen draufgeballert und hat ihn nicht getötet, aber, oder man weiß es nicht, aber K.O. gehauen.
Ja, auf jeden Fall K.O. gehauen. Gut, kann sein, ich weiß nicht mehr. Ich weiß noch, dass Gunford irgendwie benommen auf der Flying Lamp in der Station da liegt. Also,
ja, der war ja dabei.
Oder ich glaube, es war gegen Enel, genau. Enel kam nochmal vorbei bei der Flying Lamb und hat dann...
Ja, und dann hat der Sanji erstmal frittiert.
Genau, danach hat der Gunford frittiert und deswegen lag der da.
Und genau, dann haben wir das chronologisch auch mal
zusammen. Ja, und Shura hat dann halt gegen Viper verloren, genau. Und während halt die ganzen Strohhüte so verteilt auf diesen Upper Yard sind, was halt super komplex ist, okay, muss man halt erstmal hinterherkommen, während diese ganzen halt kleinen Reisen, die sich alle auf ihre Reise begeben, findet halt noch ein Krieg statt zwischen den Hohepriestern und den Shandora-Kriegern, denn Shandora sieht dieses Land, was Enel für sich beansprucht, als ihr eigenes Land an und versucht das jetzt in diesem Krieg für sich wieder zurückzuerobern. Und Enel, der selber ganz oben irgendwo über dem Himmel, über den Wolken schwebt, sagt, dass dieser Krieg am Ende auf 5 Personen hinauslaufen, die alles überleben werden.
Wie viel waren das am Anfang? 100 irgendwas, ne? Oder
ja, 100 irgendwie.
6, auf jeden Fall eine höhere Zahl als 5.
Ja, 140, irgendwie sowas in die Richtung. Und auf jeden Fall trubt dann dieser Krieg nebenher und Ruffy trifft in der kurzen Zeit auch auf Viper, aber da steht noch ein kleines Techtelmechtel und die trennen sich dann auch wieder. Und währenddessen... was passiert noch? Genau, Chopper gewinnt gegen Gedatsu, diesen anderen Hohepriester. Nami kommt dann auch durch mehrere Umstände, trifft dann, glaube ich, auf... lass mich nicht lügen, heißt sie Aisa?
Ich glaube, ja.
Aisa, genau. Die trifft dann auf Aisa. Und die beiden gehen da auch umher und landen dann auch irgendwie irgendwann in der Schlange.
Mit Ruffy oder alleine?
Ne, ich glaube, die kommen dann später dazu. Die sehen dann plötzlich, dass Ruffy auch in dieser Scheißschlange drin ist.
Also, ja, wer ist denn nicht in der Schlange drin, ne?
Ja, die riesige Schlange, die irgendwie alles umgibt.
Was aber auch war, die haben ja... Hier Zorro hat ja auch gegen einen von den Shandora-Leuten gekämpft und hat da seine 36-Pfund-Kanone.
Genau, der hat da auch gegen den... ich glaube, er hieß Braham, aber ich will mich nicht festnageln.
Braham, ja.
Ich glaube, er hieß Braham, ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall hat er gegen den gekämpft und hat dann halt auch gewonnen. Das war kein großer Kampf für Zorro, also das war eher unspannend für Zorro-Verhältnisse.
Aber davor, er hat eine neue Technik ausgepackt.
Ja, aber davor hat er gegen Mr. One gekämpft, das war halt 1000-mal cooler, aber ja. Gut, was soll man machen? Da
ich nichts gegen.
Ja, okay. auf jeden Fall, Zorro hat jetzt einige Kämpfe, wir können nochmal über Nico Robin sprechen, denn die trifft außerhalb der Tempel noch auf den obergefreiten Yama. Und dieser Yama zerstört halt so durch seine Kräfte, versucht er irgendwie die Ruinen zu zerstören, was halt Nico Robin gar nicht cool findet. Und man sieht tatsächlich, das einzige Mal, was Oda irgendwie auch scheiße gebaut hat, das einzige Mal Nico Robin kämpfen, wahrscheinlich hätte er sie gar nicht so konzipiert, dass sie immer kämpft. Aber es ist Gefühl, ja, es ist der einzige Kampf, wirkliche Kampf von Nico Robin bisher. Und bis zum heutigen Standpunkt. Ja, und Nico Robin ist halt mega stinkig, dass der gefreite Yama den Tempel kaputt macht. Und macht den dann ordentlich fertig. Bricht irgendwie alle Knochen oder so.
Der hat irgendwie diese Axt-Diale, ne? Ja. Den du nur dann packen musst und dann ist es wie so eine Axt, wie so ein Axtschlag, ne?
Mhm. Irgendwie sowas, ja.
Voll, ja. Also ist halt krass.
Na gut, der soll auch richtig stark sein, weil Nico Robin, wenn man es genau nimmt, ist Nico Robin, könnte einer der stärksten Charaktere in ganz One Piece sein, weil die Fähigkeit halt so übertrieben OP ist einfach. Du kannst quasi immer jemanden einfach schön wie am Nick brechen. Wenn sie Haki könnte, Rüstungshaki, können sie einfach locker irgendwie zusammenschlagen. Also die Fähigkeit hätte schon Potenzial, aber gut. Man hat sie dann völlig nutzlosen Charakter gegeben. Naja, auf jeden Fall besiegt sie halt obergefreiten Yama. Und geht dann halt in die Tempel hinein und dort trifft sie auch in einer kurzen Szene auf Enel und reden dann halt auch ein bisschen so über die Historie von Skypiea und wie das alles so zusammenhängt. Und ich glaube, da erfährt man auch zum ersten Mal, dass die Skypiea-Leute ursprünglich vom Mond stammen. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist vielleicht auch nur Manga-relevant. Aber man erfährt auf jeden Fall, dass Enel gar nicht aus Skypiea stammt, sondern aus Birka, das er dann zerstört hat und dann halt zu Skypiea rübergewandert ist. Also Birka ist eine andere Himmelsinsel als Skypiea. Und die reden dann noch ein bisschen über die Historie und was die Goldene Stadt und sowas ausmacht und ich glaube auch über den Begriff Religion. Also das ist alles sehr viel Stoff für einen Arc. Also Oda hat da wirklich alles versucht, irgendwie reinzustopfen, was geht. Und auf jeden Fall gehen sie dann wieder getrennte Wege und treffen danach ist wieder später aufeinander. Und in dieser Zwischenzeit, genau, Zorro ist dann auch in der Gegend schon beim Giant Jack, weil er hat ja diesen einen Priester da bezwungen mit der Prüfung des Metalls. Sanji ist erstmal ausgenockt gewesen. Lysop ist, glaube ich, auch noch ausgenockt. Haben wir irgendwen vergessen? Ich glaube nicht.
Nö, also ich glaube, die meisten sind ja eigentlich ausgenockt und
Genau, der Rest begibt sich halt langsam zum Giant Jack. Also die ganzen Leute, die 130, die werden halt immer weiter dezimiert, bis irgendwann nur noch Viper von den Chandra-Kriegern übrig bleibt.
Aisa.
Genau, aber die zählt quasi nicht zu den Kämpfern. Also.
Ruffy ist irgendwo unten am Rumgammeln. Nein, noch nicht. Der ist unterwegs. Der ist in dieser Schlange da drin.
Da sind wir noch in der Schlange, genau. Ich glaube, in der Zwischenzeit kommen aber Ruffy, nee, Nami und Aisa kommen irgendwann wieder raus, aber Ruffy bleibt noch länger drin.
Ja, warum auch immer. Auf
Ja.
jeden Fall, alle sind da um den Giant Jack versammelt.
Ja, da gibt es halt diese eine Szene, wo irgendwie Nico Robin, Gunford, Zorro, Viper und ich glaube, das war es sogar. Genau,
Ja.
und Enel selbst stehen halt vor. Stehen halt da, stehen sich halt gegenüber und Enel sagt halt, irgendeiner von euch muss jetzt noch sterben und wen nehmt ihr? Und die wählen halt alle Enel, klar. Ja, und Nami ist irgendwie, hat sich versteckt hinter so einem Stein und hat geglaubt halt, dass sie nicht irgendwie bemerkt wird von Enel, was natürlich Quatsch ist, weil Enel, muss man dazu sagen, Enel hat irgendwie ein verstärktes Observationshaki, was aber dort Mantora heißt oder Mantra, je nachdem. Welcher Sprache man es guckt oder liest. Und das sorgt dafür, dass Enel einen Überblick über die gesamte Insel hat. Auch mit Hilfe seiner Teufelskraft, die halt dazu noch irgendwelche Schallwellen oder so überträgt. Das heißt, also er besitzt die Elektrofrucht irgendwie. Und er kann halt seinen ganzen Körper in elektronische Ströme verwandeln. Und durch diese Teufelskraft kann er halt die ganze Insel überblicken, kann halt genau sehen, was da passiert und was da passiert. Und hat halt dadurch auch so einen Gottkomplex entwickelt, dass halt keiner ihn antatschen kann, weil er halt nun mal ein Logia-Benutzer ist und die können halt von nichts angetatscht werden, außer von anderen Haki-Benutzern oder halt von bestimmten Geräten, was man auch in diesem Arc dann sieht, als Viper nämlich Enel irgendwann kurz darauf danach herausfordert. Und ja, überraschenderweise gewinnt Viper sogar den Kampf kurz, denn er setzt sein Reg gegen Enels Herz ein, aber was er nicht wusste, ist, dass Enel einfach mal sich selbst reanimieren kann. Also für eine kurze Zeit war Enel.
Diese Diale sind eigentlich Meeresmuscheln. Deswegen hat das auch funktioniert gegen Enel.
Ja.
Weil da ja auch so eine Art Seestein drin ist.
Ja, ich, nee, ich glaube, Viper hat an sich schon so einen Seestein gehabt, einfach. Der hat irgendwie so ein. Irgendeine. Ich meine, er hatte irgend so ein Gerät gehabt oder sowas, was auch mit Seestein belegt war. Deswegen konnte er halt Enel berühren. Oder ich glaube, an seinen Skatergleitern hat er irgendwas gehabt. Auf jeden Fall hat er so ein Seesteingerät gehabt, was halt auch super selten ist. Und das hat er gegen Enel eingesetzt. Und ja. Ja, gut, muss man halt jetzt. Kann man kritisch sehen, weil ich weiß nicht genau, wie soll gefälligst Seestein da hochgekommen sein. Also, das ist normalerweise ein Ding der Blaumeerer. Also. Das ist ein bisschen so wie bei Game of Thrones, wo halt auch irgendwie in der ersten Staffel hatte ja auch irgendwie der Dieb, der irgendwie die. Oh, wie heißt es denn? Der eine Dieb hat ja irgendwie so ein valyrisches Stahlschwert gehabt, was halt überhaupt nicht sein könnte. Weil welcher gewöhnliche Dieb hat so ein valyrisches Stahlschwert? Und das ist halt auch so irgendwie die Situation hier, finde ich, weil Seestein irgendwie super rar ist und halt eigentlich nur von Marineleuten eingesetzt wird. Also, dass so ein Typ wie Viper sowas hat, finde ich, könnte man kritisch sehen, aber gut.
Ja,
Naja.
fragwürdig, ne? Aber wie geht's dann weiter bei Ruffy?
Bei Ruffy, der
Oh, wir
kommt.
kriegen gerade ein.
Ich höre gerade, unser Außenreporter ist hier unterwegs. Hallo, hörst du mich?
Sind schon
Johnny?
drauf. Bist du.
Johnny?
Bist.
Sind wir schon drauf? Was heißt es? Ich soll das wissen. Sind wir schon drauf? Wir sind schon drauf. Hört ihr mich?
Ja.
Ja, wir.
Okay, sehr gut. Ich sehe euch nämlich nichts, ich sehe nämlich gar nichts gerade. Hier ist irgendwie alles zappenduster hier drin.
Wo bist du denn?
Keine Ahnung, ich bin irgendwie durch irgend so einen riesen Wald gegangen und plötzlich, keine Ahnung, irgendwie so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, plötzlich war es dunkel und ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe nur ein paar andere Leute noch. Mit denen labern wir gerade ein bisschen rum. Ich habe mein Eis verloren. Bin mega stinksauer gerade, ehrlich gesagt. Mein ganzes Team fuckt mich gerade ab und keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. Ich halte euch aber natürlich auf dem Laufenden weiterhin. Habt ihr Fragen?
Ist Monkey D. Ruffy bei dir?
Ja, noch ja. Seit ungefähr 20 Episoden.
Okay, dann bist du wahrscheinlich in der Schlange drin.
Ja, achso. Echt? Schlange hier?
Ja, eine Riesenschlange.
Ah, okay, gut. Ja, das kann sein, hab ich schon von gehört, aber ich dachte, das bringt nichts. Egal. Scheiße.
Okay, dann bis später.
Jo.
Bis später, wir hören uns dann später, ne? Ich gehe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Dankeschön.
Danke.
Ja, das ist fragwürdig.
Ja, das ist
was da alles passiert, wo wir unsere Außenreporter leider hinschicken müssen zu komischen Sachen.
Ja.
Es kann halt einfach mal passieren. Ist das besser als Kriegsgefangenschaft? Man weiß es nicht.
Naja.
Wo sind wir denn jetzt gerade? Am Giant Jack.
Wir sind immer noch bei Ruffy, der jetzt gerade langsam aus der Schlange rausbricht und sich auf den Weg macht, endlich mal auf dem Weg zu Enel zu machen. Und er trifft dabei wieder auf Aisa, die irgendwie noch rumgewandert ist. Und mit Hilfe von Aisa konnte er endlich mal zu Enels Mainstation kommen. Und dort befindet sich schon Nami, die mit Enel irgendwie auf, sich quasi angeboten hat, mit Enel weiterzureisen. Denn Enel hat in der Zwischenzeit, wo Ruffy hat versucht rauszukommen, hat halt Enel schon alle anderen Krieger besiegt, die halt ihn aufgesucht haben zu sterben. Und das heißt nur noch Enel und Nami sind übrig geblieben und jetzt kommt halt Ruffy ins Spiel. Der taucht dann quasi auf vor der Arche Maxim, ein riesiges Himmelschiff, das Enel selbst gebaut hat, mit Hilfe von wahrscheinlich seinen Handlangern. Und mit diesem Schiff möchte er zum Mond fliegen, was er selbst als Fairy Worth bezeichnet. Und das ist für ihn ein so heiliger, magischer Ort, dass er da unbedingt hin möchte und sich jetzt selbst als das als Sitz Gottes sieht. Und er macht gerade jetzt quasi so seine Startvorbereitung und dann taucht plötzlich Ruffy auf. Und
Der versaut ganz schön die Stimmung, ne?
Genau, denn Ruffy legt sich dann halt mit Enel an und Enel versucht halt wie immer leichtgläubig mit seinen Lichtattacken alles zu regeln. Seine Elektroattacken haben auf Ruffy aber keine Wirkung. Er setzt irgendwie erst 20 Millionen Volt an, dann 60 Millionen Volt, dann 100 Millionen Volt und jedes Mal bringt es absolut gar nichts.
Weil Ruffy aus Gummi ist?
Genau.
Und im Himmel gibt's eigentlich kein Gummi, aber die haben diesen komischen, am Anfang haben diese komische Wolken Gummiwolken genannt, aber war wahrscheinlich im Manga nicht so.
Ja, ich weiß es nicht genau.
Also es wäre ziemlich komisch, weil eigentlich haben die gesagt, im Himmel gibt's keinen Gummi. Zumindest nicht auf der Insel. Deswegen ist Enel so komplett überrascht, dass er Ruffy nicht angreifen kann und dass halt einfach seine Attacken gar nichts bringen, dass er gar nichts machen kann und außer ihn halt mit Verbrennung oder Stichen irgendwas zuzufügen.
Ja, genau.
Aber Donner und Blitze bringen halt einfach gar nichts bei ihm.
Ja.
Und dieses Gesicht, das Enel macht, kann man nicht beschreiben, wirklich.
Ja, das legendäre Enel-Face, das auch später immer wieder zur Erscheinung tritt, denn Enel ist einfach völlig schockiert, dass irgendwen jetzt plötzlich gefährlich werden könnte. Und daraufhin liefern die beiden sich halt ein kleines Kämpfchen, aber irgendwann hat Enel die Schnauze voll und sendet Ruffy halt mit einer Goldkugel, die er er schmilzt quasi Gold, das an seinem Schiff dran ist, und legt das an Ruffys Hand an und Ruffy wird halt aus dem Schiff runtergejagt. Und in der Zwischenzeit versucht auch Nami, kommt auch irgendwann wieder Sanji in die Handlung wieder rein, denn er versucht tatsächlich Enels Weiterreise zu manipulieren, indem er
dann mit Lissop, glaube ich, nach oben.
Genau, er kommt mit Lissop irgendwie nach oben, aber Sanji macht die meiste Arbeit, denn er zerlegt ein bisschen das Innere von der Arche Maxim. Das heißt, das Luftschiff geht langsam wieder runter, aber Enel bemerkt das und schaltet dann Sanji kurzum aus. Und in der Zeit kann Nami, glaube ich, auch fliehen mit dem Waver, den sie immer noch bei sich hat, und macht sich auf die Suche nach Ruffy. Und Enel versucht dann halt wieder sein Schiff zu reparieren. Und
Also bevor jetzt die Endhandlung anfängt, Enel will dann noch Skype ja vernichten mit dieser riesigen Donnerkugel.
Genau, ja.
Und die ganze Insel kaputt zu machen, alles halt, also die Himmelsinsel wirklich, ich glaube, Apajat will er nicht kaputt machen, oder?
Ich glaube, es ist ihm recht egal. Er wollte einfach die ganze Insel zerstören, ja, egal was da kommt.
Er hat einfach die ganze Insel zerstören.
Ja, und er wollte halt noch die goldene Glocke mitnehmen. Das ist auch noch wichtig, weil das war auch ein wichtiger Plotpunkt, dass Maron Cricket auf dem Blauen Meer halt immer diese Legende geglaubt hat, dass es sie gibt. Und Ruffy ihm halt verspricht, dass er die goldene Glocke läuten wird. Und ja, Enel macht sich halt auf die Suche nach dieser goldenen Glocke, weil er sie auch haben will.
Und da kommt ja dann, glaube ich, nochmal der Backflash zu Kagara und
Noland. Genau.
Die und Vorfahren von Maron Cricket. Also Noland Cricket dann. Und ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Das hat auch diese Riesenschlange und dann nochmal die Babyschlange, die in der heutigen Zeit, 400 Jahre später, dann diese Riesenschlange ist, wo unser Außenreporter gerade drin war. Und ja, irgendwas mit so komischen Bäumen, die eine Krankheit hatten.
Ja, die haben die irgendwie das Volk der Chandra hat das Baumfieber gehabt und Maron Noland kommt halt an und kann sie ein bisschen heilen. Aber er hat irgendwie Probleme da mit den Außen, ja, mit den
Bedingungen. Die waren dann angepisst auf den, weil das heilige Bäume für die sind.
Ja, genau, sowas in die Richtung, ja. Und dann verpisst er sich halt wieder und berichtet aber dann seinem eigenen Königreich, dass es irgendwie ein Land voller Gold gibt, weil damals gab es halt noch die goldene Stadt dort, wo die Chandora waren. Aber als er wieder zurückkehrt mit dem König des Königreichs und seinen Volksleuten, bemerkt er dann, dass das Land, wo die goldene Stadt stand, plötzlich weg ist, weil dieser Knockup-Stream nämlich kam. Und das Land halt
weggeblieben. Und der hat natürlich auch schon Jahre vorher rumgewütet unter der Insel. Aber dann war es der Insel zu viel, hatte keine Lust mehr und ist dann nach oben im Himmel.
Genau. Dann ist quasi das rechte Auge irgendwie von der Insel Jaya nach oben geblasen.
Nach oben geblasen. Nee, ist nicht der obere Teil des Kopfes.
Ja, oder der obere Teil des Kopfes.
Okay. Also so viel gibt es zu Kagara nicht mehr zu sagen, aber unser Außenreporter, den hören wir da.
Sibi?
Ja?
Hört ihr mich?
Johnny?
Johnny? Ja?
Hört ihr mich?
Bist du jetzt raus aus der Schlange?
Ich bin irgendwie raus aus der Schlange, ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, also meine Uhr geht nicht mehr so richtig. Die zeigt mir irgendwas von wegen, dass ich 400 Jahre in die Vergangenheit gereist. Keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht gerade.
Das Signal ist auch nicht so gut.
Okay, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ja, kann ich ja nichts für. Ich bin ja jetzt gerade irgendwie in so einem Wald, da sind total viele, keine Ahnung, die Bäume sehen irgendwie nicht ganz so geil aus hier jetzt gerade. Sieht irgendwie aus, als wären die krank oder so. Und da hinten ist irgendein rothaariger Typ, der gerade mit so einem Typen mit so einer komischen Frisur und...
Rothaariger Typ?
Warte. Aha. Ja. Oh, der lässt sich aber richtig gut steuern. Ja. Ich glaube tatsächlich, es handelt sich hier um den OP-sten Charakter in Unlimited Cruise 2. Ja, ich glaube, es handelt sich darum, ja.
Kagara,
genau, ja, das müsste also, der sein.
So 400 Jahre in der Vergangenheit.
Und Kagara Weezong, genau, ja. Also dieser Kagara, total overpowered. Ich würde sagen, das ist doch mal eine Sensation, das ist doch mal ein Fakt. Ich gebe zurück an die angeschossenen Funkhäuser.
Jo, dankeschön.
Dankeschön.
Bitte.
Tja, oh mein Gott, also das...
Mal,
hey, da gab's, da gab's noch keinen Klimawandel, ne?
Nee, das war noch...
Da waren doch... Naja, vielleicht findet er auch heraus, was im verschollenen Jahrhundert passiert ist.
Ja. Kommen wir später noch zu.
Da kommen wir später
noch. Ja, auf jeden Fall. Mitten in dieser Endkriegsphase kommt dann noch der Flashback von den beiden, der auch viel zu spät meiner Meinung nach kommt. Das hätte locker 20, 30 Episoden früher kommen können. Das hätte keinen geschadet. Das hätte eher allem geholfen. Aber gut, ja, dann wird halt noch reingezwungen und man erfährt halt noch ein bisschen über den Background von Skype hier und so und die Lore. Und ja, während dieser Phase versuchen halt die Leute irgendwie noch Enel zu stoppen, bevor mit so einer riesigen Elektrokugel halt den Skype hier vernichtet. Und sie versuchen halt all den Giant Jack irgendwie zum Fall zu bringen. Zorro versucht sich irgendwie daran, als er wieder aufsteht. Ich glaube, Lysop versucht es auch, glaube ich, kurz. Und ja, am Ende versucht es auch Viper, der halt sieht, dass da noch mehr gemacht werden muss.
Und der macht das, der schafft das dann, ne?
Genau, und Viper, der halt sieht, dass er selber eh nicht mehr aufhalten kann. Und der auch von Nico Robin hört, dass Ruffy halt Maron Cricket getroffen hat. Der halt der Nachfahre von Maron Noland ist. Und Viper halt diese Story von Maron Noland kennt. Der sieht dann halt ein, dass Ruffy seine letzte Hoffnung ist. Und der setzt sich dann halt auch nochmal ein. In seinem eigenen Leben und setzt gefühlt das dritte Mal im ganzen Arc das React da.
Obwohl man nur ein einziges Mal das React eigentlich machen kann, wenn man dann selber stirbt. Ne?
Genau.
Eigentlich
also aber. Ultimate Badass einfach nur, dass es zum dritten Mal einsetzt oder so.
Wer ist mehr Badass, Zoro oder Viper?
Oh, will ich mir jetzt nicht festlegen.
In der arg.
Also indem er ganz klar Viper, muss man sagen, er hat halt sein fucking Leben riskiert, ne? Also Zorro, weiß nicht.
Für sein Volk, für seine Geschichte, ne?
Genau, der hat halt wirklich seinen ganzen Arm und so. Nicht schlecht, auf jeden Fall.
Nicht schlecht. Typ.
Zorro aber auch, als er mit der Liane
geschwungen. Ja, Zorro hat ja auch sein Leben riskiert, als er mit der Liane geschwungen ist. Kann man sich drüber streiten, wer jetzt krasser ist, Viper oder Zorro?
Ja, gut, aber gut, Zorro hat halt auch den Tarzan-Schrei gehabt, der mit,
Der hat ihn ja auch einiges stärker gemacht.
Genau, also das war eigentlich nicht so eine Gefahr. Mit dem Tarzan-Spruch hat man es einfach schaffen können.
Ja.
Ja. Und ja, auf jeden Fall gelingt es ihm dann, den Giant Jack zu fällen, sodass Nami, die Ruffy gefunden hat, auf den raufsteigen kann und einfach den gesamte Bodenrake hochfährt. Bis sie dann irgendwann nach 20 Episoden Edel erreichen. Und ja.
Dann auch ab und zu mal wieder runterfallen und dann wieder hochfahren müssen und dann wieder runterfallen.
Genau, und aber letztendlich kann Ruffy mit einer Attacke
erstmal. Aber mit was für einem Schlag, ne? Mit was für einer Attacke?
Ja, erstmal mit der Gungum-Locke hat er erstmal die ganzen die elektrische Kugel da, die aufgeladen war, zerstört. Und danach hat er nochmal Enel die Fresse poliert.
Also ja, der hat ja mit diesem Gum-Gum-Gewehr hat er ja Enel mit der Kugel in sein Face gegen die goldene Glocke geballert und damit geläutet.
Ja.
Einfach nur Hammer, die Kugel zerbricht, die Glocke ist am Läuten, man sieht Ruffy danach auf der Grand Line.
Ja.
Wie er von oben so ein Schatten ist, das auch am Anfang Marlon Cricket erzählt hat, dass es Schatten in den Wolken gibt.
Genau, die.
Von Menschen, was angeblich die Engel halt sein sollen von Skype hier. Und
ja, die hatten auch so komische Flügel an den Rücken, also das waren nicht normale Menschen.
Und Ruffy ist es halt und Marlon Cricket sieht ihn halt unten und er hört die Glocke und so ein epischer, krasser Moment einfach.
Nolan hat nicht gelogen.
Und er weiß es einfach, er fängt an zu heulen, ich fange immer an zu heulen, Busch fängt an zu heulen.
Ja, genau. Alle fangen an zu heulen.
Wir fangen alle an zu heulen bei dieser Szene.
Hallo?
Hallo?
Sippy? Sippy Busch?
Johnny?
Ja? Ja?
Johnny?
Ich merke gerade, ich heul auch. Zurück an die angeschossenen Funkhäuser.
Johnny, sehr gut. Ja, Johnny heult auch. Ja. Unser Außenreporter, 400 Jahre in der Vergangenheit, heult auch. Ja, sind wir eigentlich durch?
Ja, danach kommt halt noch so ein kleines Fest. Und in der Zwischenzeit bemerkt aber auch Lysop irgendwie, dass die Flying Lamp nicht mehr so ganz heile ist. Genau.
Da wird angeteased.
Ja, die Flying Lamp ist schon bruchhaft. Und ja, Lysop versucht halt das irgendwie zu reparieren, aber schafft es nicht ganz, legt sich halt dann hin. Und irgendwann in der Nacht hat er irgendwie so einen Fiebertraum und wacht irgendwie auf und sieht dann, dass plötzlich so ein Gespenst an der Flying Lamp rumwerkelt. Und dieses Gespenst, da könnte ich schon mal drauf freuen, auf das kommen wir noch später zu sprechen. Was es damals auf sich hat. Ja, auf jeden Fall, nachdem so ein großes Fest da war und alle so auch am Feiern waren und selbst die Hyper ist wieder da, was auch irgendwie Bullshit war, aber gut. Naja.
Der hat sich auch erstmal mega erschrocken, dass da draußen Feuer ist und keine Ahnung was.
Genau.
Hat gedacht, der Krieg hat wieder angefangen, aber der Krieg ist beiseite.
Ja.
Und Gunford hat ihm halt auch gesagt, wir müssen keinen Krieg mehr haben und alles. Und das ist einfach, ach, schön, einfach schön. Ja. Am Ende nochmal.
Genau, und am Ende kommt eigentlich von Peace typisch halt nochmal was Wichtiges für die Welt, nämlich dass Nico Robin halt das Poneglyph an der Glocke sieht, dass da eingerammt wurde in diese Glocke. Was ich auch schon mal geil finde als Idee. Und ja, auf dieser, ich glaube, auf diesem Poneglyph steht dann, dass es ein Rio-Poneglyph gibt, mit dem man irgendwie alle verschiedenen Poneglyphen verbinden. Das
muss oder kann?
Nee, das Rio-Poneglyph ist die Zusammensetzung aller Poneglyphe, die es auf der Welt gibt. Und das ist der Punkt. Und Nico Robin erfährt das halt da und er sieht auch eine kleine Nachricht von Gold Roger, der dort zum ersten Mal...
Nehmt er an so einem Goldding da, ne? An so einer goldenen Stelle.
Ja.
Die Eni noch nicht hatte, von der Glocke.
Genau.
Und daneben steht, dass... Ja, Gold Roger, ich war hier, hallo.
Ja, das ist, glaube ich, auch Gold D. Roger.
Gold D. Roger.
Ich meine, das steht da auch schon. Ja.
Ja. Das wurde, bis dahin ist das gar nicht so ein großes Thema gewesen mit dem D in der Mitte, oder? Irre ich mich gerade.
Ja, es wurde einmal von Dr. Colea erwähnt am Ende, dass der Ruffy irgendwie den Willen des D weiterträgt. Also meistens wissen die älteren Leute irgendwas darüber, über diesen Willen des D. Das heißt, es ist schon so alt, dass irgendwie die meisten es schon wieder vergessen haben.
Oder Kinder können das ja auch nicht wissen, ne?
Ja, genau. Oh, da kommt später noch ein schönes Zitat. Egal. Ja, das war es aber soweit. Das Wichtigste war halt, dass mit dem Rio-Poneglyph, dass halt wieder so ein Stück Geschichte da gefunden wurde.
Also das ist dann auch der Goda der Woche mit dem Mantra, dass das halt so das Haki, Observationshaki so ein bisschen...
Genau, dass man halt irgendwie
gezeigt
den Gegner lesen kann und dann halt irgendwie analysieren kann und vorausahnen kann, wie attackiert wird. Genau.
Und ja, dass Gold Roger anscheinend irgendwie eine Möglichkeit hatte, das zu lesen und zu schreiben.
Ja, was es damit auf sich hat, vielleicht, wenn wir irgendwann dem Rätsel näher kommen. Des Rätsels Lösung. Und,
gibt's sonst irgendwas zu sagen? Nee, also wir sind eigentlich fertig.
Ja, noch ein kleines Fazit so.
Hi, grüß euch.
Oh.
Fürs Fazit bin ich mal vorbeigekommen, wieder, ist okay?
Ach ja, okay, Johnny, alles,
ich wieder mit dabei.
Johnny,
ja, alles gut.
Klar.
Okay, schön. Dann können wir das Fazit machen. Was wollt ihr dir gerade sagen? Ich wollte ja nicht unterbrechen.
Mega lange Arc. Ein bisschen zu lange. Viel zu viel zu sagen, viel zu viel Informationen reingeballert und manchmal auch viel zu langstreckig. Da hätte man die Informationen gerne in die Phasen reinballern können. Aber trotzdem eine mega schöne Arc, mega gut. Schönes Ende. Ja, ich gebe weiter an Busch.
Also ich finde Skype Arc nach wie vor viel besser als die meisten Leute, die ihn halten. Er ist verworren, okay. Die Anime-Umsetzung ist furchtbar, okay. Aber man muss halt das lesen, wie es eigentlich wie die Intention war. Also ich lese halt nur mittlerweile nur noch die Manga-Vorlage und die ist halt deutlich besser. Und wenn man halt einmal durchgeht und das nochmal liest, dann ist es schon viel, viel besser und angenehmer zu lesen. Also an dem Tempo kann es nicht scheitern. Es ist trotzdem immer noch super lang, das gebe ich zu. Aber dafür ist halt auch sehr viel Information drin. Und man muss halt auch so sehen, dass es irgendwann wieder aufgegriffen wird. Alles, was da so angeteasert wurde mit den Himmelsvölkern und die Verbindung zum Mond und dass halt auch Blackbeard scheinbar irgendeine Verbindung zum Mond hat, also mit der wichtigste Antagonist der ganzen Serie. Also dass irgendwas kommt auf jeden Fall noch, was wichtig ist für die ganze gesamte Geschichte von One Piece. Und deswegen denke ich mal, kann man diesem Arc halt das nicht vorwerfen, dass er da halt in der Sicht ein bisschen zu lang geworden ist, weil es halt super wichtig ist, was da passiert. Dass er andere in seiner eigenen Story halt auch Längen hat, das, okay, muss ich zugeben, auf jeden Fall. Das hätte man besser machen können und auch die Platzierung des Nolan-Flashbacks hätte besser sein können. Aber insgesamt war es für mich doch eine ganz gute Erfahrung. Es hat auch Spaß gemacht. Es gibt sehr viele lustige Szenen, das kann man auch nicht von jedem Arc behaupten. Es gibt viele tolle dramatische Szenen und es gibt halt auch tolle Charaktere oder auch interessante Charaktere. So wie Viper, der irgendwie seinen Stolz übertreten muss, damit er halt endlich mal sieht, dass Ruffy die letzte Hoffnung ist, oder auch der Einsatz von Konis und Papaya, der nicht stirbt, obwohl er sterben sollte. Da gibt es auch eine komische Szene, wo er eigentlich sterben sollte, aber er stirbt nicht. Da trifft ihn irgendwie der Blitz, aber passiert nichts. Naja. Also es gibt schon ganz nette Charaktere und es gibt halt auch, weiß nicht, gibt halt auch ein paar Wegwerfcharaktere, die man halt hätte weglassen können. Die ganzen Priester waren jetzt nicht so interessant. Naja, aber muss halt jeder, kann halt jeder so sehen, wie er will. Also ich fand es nach wie vor unterhaltsam und gut und ich würde zumindest die Manga-Vorlage lesen. Die Anime würde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal gucken, weil der viel zu lang geworden ist. Ja. Und jetzt?
Ja.
Letzter Teil, ich gebe ab an Johnny.
Genau. Ich sag mal so, Hörer, die bisher durchgehört haben, die werden halt eben schon wissen, dass wir das jetzt extra ausgetauscht haben mit dem Stargast. Ne, wir können es ja jetzt mal auflösen.
Hallo!
Damit ihr das jetzt mal wisst, ne?
Ich bin gar nicht Sippy.
Es war gar nicht Sippy.
Es war gar nicht Sippy!
Ich bin der Sippy, ne? Und ich war einfach nicht ganz mit dabei. Da ich dann die ganze Zeit nicht mit dabei war und keinen Bock hatte, unbedingt diesen Arc groß zu besprechen und nur Faxen gemacht habe, liegt doch ehrlich gesagt daran, dass ich den Arc relativ schlecht finde. Also, die ganzen Kritikpunkte habt ihr alle schon genannt, da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nur, wiederholen. Aber ganz kurz nochmal, war mir einfach zu lang. Das ist eigentlich so mit der Hauptpunkt und die Story fand ich in sich, die Story viel zu langweilig und viel zu verworren und nervig.
Aber
so der Hauptpunkt.
Es gibt in dem Arc halt wirklich so viele geile Punkte, dass man irgendwie gezwungen ist, es ja zu gucken.
Ja, logisch, klar. Vor allen Dingen, wenn man halt so One Piece, mega geile Serie, man will auf jeden Fall die ganze Zeit dranbleiben und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich einer der Arcs, wo ich mir so denke, zwischenzeitlich, wo sind die? Warum sind alle weg? Warum weiß ich gerade nicht, wo die sind? Ich habe doch die ganze Zeit aufgepasst. Und ja, dann hat man irgendwie keine Ahnung. Bei mir ist es kein Arc, wo ich mir jetzt, habt ihr auch gemerkt beim sich nochmal anhören der oder nochmal durchlesen der Geschichte, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich weiß jetzt gerade ganz genau, wo die alle sind und ich kann auf jeden Fall damit relaten gerade und weiß sofort, okay, die sind da und da, ich kann jetzt irgendwie safe darüber erzählen, ist bei anderen Arcs deutlich besser bei mir. Ich habe da generell immer Probleme mit, ich kann das nicht ganz so gut einordnen, aber das ist bei anderen Arcs auf jeden Fall besser. Dann noch ganz kurz zu diesem Viper und, wie ist der andere? Der alte Sack?
Gunford,
genau. Das hat so ein bisschen was von Peru, heißt der, aus Alabaster. Mhm. Der mit der Bombe irgendwie hochfliegt. Das hat so ein bisschen da hat Oda vielleicht so ein bisschen, da fehlt ihm so das George R. R. Martin-mäßige, einfach auch mal Charaktere sterben zu lassen, damit der Impact nochmal krasser ist dann quasi so. Ob es Viper sein muss, ist eine andere Frage, aber so ein Gunford, den kannst du locker mal wegsterben lassen, der tut dann der Story. Ja,
aber das war nicht Gunford, das war Papaya.
Finde ich jetzt aber ganz schön gemein. Ne?
Nein, das gibt einfach mehr Impact. Ich will gar nicht, dass die Charaktere unbedingt sterben, aber richtig. Aber ein bisschen mehr, ne? Ja,
klar, macht schon Sinn.
Ist halt so, ne? Ja. Das ist so die Idee bei mir. Ganz kurz, mein Goda war auf jeden Fall, dass das Pornoglyph, das dann hinterher dann gesagt hat, dass es ein Rio-Pornoglyph gibt. Also finde ich der Hammer. Ich bin ja generell bei der Geschichte um das verlorene Jahrhundert, bin ich da, das ist eigentlich so mit das Interessanteste für mich.
Hast du es nicht herausgefunden, als du in der Schlange warst?
Nee.
Als du in der Vergangenheit warst?
In der Schlange nicht, in der Vergangenheit nicht, habe ich gar nicht herausgefunden. Nein,
schade.
Habe ich nicht. Also, ich darf es halt nicht sagen, ich habe so einen Vertrag unterschrieben.
Ja, dann tut's mir.
Nee. Und was ich noch mega, mega gut fand an dem Arc, war auf jeden Fall der Antagonist. Den fand ich super interessant.
Enel, ne?
Enel ist ein super, super, super interessanter Gegner. Geil hochnäsig. Richtig schön so ein Typen, den man auf jeden Fall wünscht, dass er einen in die Fresse geboxt kriegt. Und man freut sich über jeden Schlag, den er wirklich abkriegt. Hier bei diesem React freut man sich mega, dass Viper das irgendwie hinkriegt. Man denkt sich schon so, kann nicht sein, weil Ruffy muss noch am Ende gegen kämpfen, genau. Aber trotzdem. Geiler Moment auf jeden Fall.
Das ist so ein kleiner Vegeta, nur noch Arsch.
Da habe ich mir nämlich auch gedacht, nee, bei Viper habe ich mir gedacht, dass es ein Vegeta ist.
Warum?
Tatsächlich. Ja. Weil er diesen Stolz hat, weil er dieses, er ist so ein bisschen Anführer von seinem Völkchen und so und will dann da irgendwie so einen dicken Macker machen, muss dann aber sehen, nee, da ist noch ein anderer, der stärker als ich, der ist dann halt eben dann die Hoffnung, muss dann mit seinem Stolz ein bisschen zurücktreten. Das war für mich so der Vegeta-Charakter.
Ja, das ist so also, wie damals, als Vegeta Son Goku den, Zepter überlässt.
Genau.
Also als Fazit kann man sagen, Ruffy ist von Goku und Viper ist Vegeta.
Genau.
Okay, das ist ein gutes Fazit.
Und Enel ist ein Wichser.
Habt ihr sonst noch irgendwas zu sagen?
Blasser Wichser.
Letzte Fazite.
Enelface war krass. Nö, eigentlich ansonsten.
Nee, eigentlich haben alles gesagt.
Also ich bin froh, wenn wir so langsam weitergehen, weil dann kommen bessere.
Jetzt kommen geilere Arcs, auch wenn wir jetzt über eine Stunde darüber geredet haben.
Eine Stunde?
Ja.
Ach Gott. Okay.
Das wird Sippy wird sehr viel Spaß haben.
Kannst beim ja schneiden.
Ja, mach ich auch.
Okay, ich bin der Gast. Ich sag mal als erstes Tschüss, weil ich es ein bisschen unhöflich finde.
Nein, Johnny, tu es nicht.
Doch, ich mach's jetzt. Tschüss, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. War auf jeden Fall richtig geil, hier zu sein und viel Spaß mit dem weiteren Log-Podcast. Welche Themen als nächstes kommen, sagen jetzt die beiden Hauptcharaktere hier.
Ich würde mich dann auch langsam verabschieden und ich kann nur andeuten, dass demnächst ein gewisser Spaltkopf in ein größeres Licht gebracht wird.
David Fuck?
Ja.
Okay.
Weiß nicht mehr Spaltkopf?
Das könnte sein.
Alter. Okay, auf jeden Fall ein gewisser Spaltkopf kommt da in Erscheinung und da könnt ihr schon mal drauf freuen. Und ich sage nur, gehabt euch wohl und adieu.
Ja, auf diesen, ich glaube, eher kleineren Part mit dem Spaltkopf werden wir uns danach mit allen 7 Wassern waschen. Und,
war gut, ne?
Und dann würde ich sagen, wir hören uns und ja, wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Log-Podcasts vorher. Und tschüss, man hört sich.
Tschüss.